Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. Die erste Ausgabe im neuen Jahr, die 49ers haben die Saison jetzt tatsächlich beenden können. Ohne allzu große weitere Verletzungen ist die Seuchensaison zu Ende gegangen. Die 49ers haben nochmal gespielt gegen die Seattle Seahawks bekanntlich und mussten sich am Ende knapp mit 23-26 geschlagen geben. Und wir wollen heute nochmal ein bisschen ausführlicher über das Spiel reden. Und dann auch schon mal erste Ausblicke in Richtung Offseason bei den Niners geben und vielleicht auch ein bisschen darauf schauen, was die Seahawks noch in diesem Jahr bzw. in dieser Saison erreichen können und was die dann so erwartet möglicherweise in der Offseason. Da gibt es auch durchaus einige spannende Fragen, die wir mal ein bisschen näher beleuchten wollen. Und dafür habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Einmal ist es eigentlich wie immer mittlerweile bei den Reviews der Moritz, der dabei ist. Hi Moritz, freut mich, dass du wieder dabei bist, auch im neuen Jahr.
Guten Tag, und leider konnten wir auch wieder im neuen Jahr keinen Streak herstellen. Das ist wieder mal eine Niederlage. Das ist bedrückend. Aber ich freue mich trotzdem, dass ich wieder dabei sein darf.
Wir hoffen mal, dass es nächste Saison besser wird. Ich denke, wir versuchen es einfach eigentlich weiter. Es kann eigentlich nur besser werden. Aber schauen wir mal. Jo, und der zweite Gast, den ich dabei habe, das ist jetzt so ein kleines Wechselspiel gewesen. Letzte Woche war ich bei den Seahawkers, diese Woche ist er bei uns. Das ist der Henry von den German Seahawkers. Henry, freut mich auch, dass du heute bei uns dabei bist.
Ja, moin, freut mich, hier auch mal dabei sein zu dürfen in eurem Podcast.
Jo, das freut uns auch, definitiv. Das ist ja immer eine schöne Sache, wenn wir hier uns gegenseitig so ein bisschen aushelfen können, was die Expertisen angeht zu den jeweiligen Franchises. Ich war auch zur Preview dabei, jetzt bei den Seahawkers, hatte da auch eine schöne Runde noch an Silvester, war das, glaube ich, genau. Und da durfte ich ein bisschen über die Niners quatschen. Und da haben wir uns überlegt, dass wir das heute dann einfach nochmal umdrehen. Und ja, ich will jetzt auch gar nicht viel noch drumherum reden. Gestern das Spiel Seahawks at Niners in Glendale in Arizona. Glaube ich, war auf dem Papier eine ziemlich klare Angelegenheit vorm Spiel. Und Moritz, ich weiß nicht, eine Zeit lang sah es dann ja echt so aus, als wenn die Niners das Ding irgendwie dann doch gewinnen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, da ist dann so ein bisschen einem auch so ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht, oder? Als die Niners dann auch plötzlich mit 10 Punkten geführt haben im vierten Quarter. Ich weiß nicht, so richtig dran geglaubt hatte ich nicht, aber es war eng.
Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe vor dem Spiel gedacht, komm zu den Seahawks, wir haben dritten QB, wir haben Justin School auf Left Tackle und das heißt eigentlich schon alles. Und ich glaube, Lars hat es gestern oft genug mitbekommen, wie ich mich beschwert habe. Wir spielen ohne unsere ersten zwei Receiver, also wir haben eigentlich außer Kittel kaum Waffen, beziehungsweise gar keine. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass wir, ne, in der Defense fehlen auch einige Leute, Sherman war zum Beispiel nicht da, wir haben zwar wieder einen Jimmy Ward zurückgehabt, aber ein Trey Greenlaw, der halt dann auch immer dann als zweite Linebacker, gerade in Nickel Formations ganz wichtig ist, hat leider gefehlt. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass wir von den Seahawks schon so ein bisschen in Grund und Boden gelaufen werden, vielleicht jetzt nicht so extrem, wie man hätte erwartet, weil es auch so einen Gang zurückfahren, weil schon die Playoffs und dann, wenn sie mit 10 Punkten geführt hätten, hätten sie vielleicht auch ein paar ihrer Starter geschont. So hätte ich jetzt ungefähr damit gerechnet. Also, dass wir vielleicht so mit dem Double-Digit-Score verlieren am Ende, also mit dem 2-Score-Unterschied. Aber dass es dann zwischenzeitlich so aussieht, dass wir mit 10 Punkten führen, ich war komplett verwundert. Ich dachte mir, was ist los? Ich habe vor dem Spiel, glaube ich, schon 3-4 Bier-Intos gehabt, damit ich es überhaupt ertragen konnte, weil ich dachte, das geht so schlimm aus. Ich habe es angenommen, aber ich war nicht wirklich sauer drüber. Ich meine, es ist schön zu sehen, dass CJ Beffer dann doch als Backup-QB dann doch relativ fehlerfrei jetzt spielt und nicht wirklich viele risky throws macht. Das hat mir dann sehr gut gefallen und für mich auch wieder ein bisschen dafür gesprochen, dass er vielleicht sich nochmal einen Run-Year-Pure-Deal quasi, zumindest wenn es nur fürs Trainingscamp ist, verdient hat. Und Kendrick Bourne hat mir gestern auch sehr gut gefallen, hatte, glaube ich, keinen Drop. Und Ross Trelly hat schöne Catches gemacht und generell, das bei Westbrook jetzt ein bisschen gewollt, er hat einige Catches gemacht und war danach komplett ruhig. So, ja. Und er hat auch irgendwie keinen einzigen Bucks gemacht, als Beffert ihn übersehen hat, wo er komplett frei in der Endzone, beziehungsweise kurz vor der Endzone stand. Ich war komplett erstaunt. Auch die O-Line hat generell richtig gut geblockt gestern, muss man echt sagen, im Vergleich zu den Spielen davor. Also ich war komplett erstaunt. Aber als es dann wieder ins vierte Quarter ging, vielleicht um so ein bisschen um es auf die Erde zurückzuholen, war dann schon ein bisschen so dieses klassische Seahawks-Ding wieder drin, dass wir dann irgendwie gerne mal unsere Führung verspielen, weil wir uns selber irgendwelche Beine stellen oder irgendwie denken, wir sind jetzt die Allerbesten und haben eh schon gewonnen. Ich glaube, dazu kann es Henry ein bisschen mehr sagen, der hat auch wahrscheinlich Erfahrung, aber
ja. Ja, wie gesagt, sehr komisches Spiel gestern zwischen den Seahawks und den Niners. Konstant ist in der Seahawks-Offense wieder mal nur deren Inkonstanz gewesen, wie in den letzten Wochen halt. Erstmal waren da halt eine offensive Katastrophe wieder. Und ich bin wirklich froh, dass ich mich hier bei euch nicht mit einer Niederlage reinsetzen muss in den Podcast. Wäre aber auch verdient gewesen und hätte sich wirklich nicht beschweren dürfen. Was ich so ein bisschen mitnehme, irgendwie Kyle Shanahan, was nein, das wird ja unter diesen Umständen raus. Ich habe Vibes vom Giants-Spiel Wochen vom ist das her gewesen vernommen. Die Offense bringt nichts auf Welt. Jetzt hast du dann Gericht, aber.
Ja, also ich teile da eure Eindrücke auf jeden Fall. Das Spiel hat so angefangen, wie ich es mir eigentlich erwartet hatte. Also ich bin ja auch davon ausgegangen, das hatte ich auch, glaube ich, bei euch im Podcast so gesagt, Henry, dass die 49ers Defense am Anfang noch ganz gut die Seahawks Offense ja stoppen kann oder hier und da mal in die Bedrulle bringen kann. Das hat dann noch besser geklappt, als ich es mir sogar vorgestellt habe. Also ziemlich oft, glaube ich, auch ein Three and Out geforced. Also zumindest die Seahawks auch oft zu langen Third Downs gezwungen, wo die für meinen Geschmack auch ja wirklich nicht wirklich gefährlich wirkten. Also da das war irgendwie so ein bisschen eindimensional und so auch. Also ich hatte da jetzt auch nicht so das Gefühl, dass da jetzt groß noch was kommt, also zumindest am Anfang des Spiels. Man hat die ja dann auch bei 2 Field Goals gehalten, ich glaube 6-0 war es dann, ich glaube 6-3 war es dann zur Pause. Also auch ein sehr low-scoring-Game. Und es war dann eben auch so, bevor dann, glaube ich, einmal dieser lange Pass kam von CJ Beathard auf Richie James, dass die 49ers Offense wirklich überhaupt nicht den Ball bewegt hat. Also sowohl das Laufspiel als auch das Passspiel hat überhaupt nicht funktioniert. Shanahan hat dann so ein bisschen versucht, über Screens alle möglichen Spieler irgendwie ins Spiel zu bringen. Aber das hat überhaupt nicht funktioniert, logischerweise. Also da waren die Seahawks gut drauf vorbereitet. Was dann so ein bisschen der 49ers Offense das Leben zurückgegeben hat, war eben dieses lange Play da von Beathard auf Richie James. Und danach, muss man sagen, sah es auch streckenweise wirklich gar nicht mal so schlecht aus. Beathard, wenn er unter Druck war und geblitzt wurde, wie immer nicht gut. Aber wenn die Seahawks dann so ein bisschen in die vorsichtigere Abwehrhaltung, sag ich mal, gegangen sind, Prevent-Defense war es noch nicht, außer im letzten Drive. Und er wirklich mal eine cleane Pocket hatte zum Werfen, sah das hier und da auch schon ganz in Ordnung aus. Aber das kennen wir ja auch schon von CJ Beathard, dass er, wenn er die Zeit hat, auch relativ präzise den Ball werfen kann, wenn er aber unter Druck gesetzt wird, einfach ein Quarterback ist, der definitiv eigentlich kein Starter-Kaliber hat. Ich weiß nicht mehr, fällt da das eine Play ein, wo er eigentlich eine saubere Pocket hat und dann quasi selber in den Sack reinläuft von Benson Mayowa, war es, glaube ich. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Das sah ziemlich wild aus. Dann beim Stand von 19-16, kurz vor Ende des Spiels, dann Sack-Fumble, wieder im ungünstigsten Moment. Also das sind halt so die Sachen, die uns seit Jahren begleiten bei den Backup-Quarterbacks der 49ers. Mit einer clean Pocket sah es noch ganz in Ordnung aus, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt verwunderlich gewesen, so nicht von ihm kennt. Aber insgesamt war es von ihm war wirklich nicht gucken, fand ich. Es war echt die Fähigkeit besitzt, jedes Spiel dann irgendwie an sich zu reißen, auch wenn es am Ende des Spiels ist, und dann nochmal zwei schöne Drives hinzulegen. Ich glaube, der Touchdown zur Führung kam dann ja auch bei einem Fourth Down zustande, den er dann richtig schön da auf Tyler Lockett gelegt hat. Das ist natürlich alles ein bisschen Stückwerk gewesen, weil dass man überhaupt in der Situation ist und spät im vierten Quarter noch gegen diese Niners-Mannschaft eben da überhaupt ein Game-Winning-Drive quasi benötigt, ist eigentlich schlimm genug. Aber ich sag mal so, Wilson ist halt immer in der Lage, da dann das Spiel zu drehen und auch das an sich zu reißen. Ob das dann immer so nötig ist, glaube ich, ist es einfach nicht bei den Seahawks, weil die Qualität da eigentlich hoch genug sein müsste. Aber es ist ja, glaube ich, seit Jahren bei den Seahawks so eine Geschichte, dass man sich immer irgendwie so ein bisschen auf das Niveau vom Gegner in Anführungsstrichen herablässt, den Gegner immer viel zu lange eigentlich herumhängen lässt im Spiel, um dann am Ende trotzdem noch relativ knapp zu gewinnen. Ich weiß nicht, lieber so, als wenn man dann immer knapp verliert, aber ich glaube, das ist für den gemeinen Seahawks-Fan dann doch auch relativ nervenaufreibend und auch zum größten Teil auch frustrierend ist, da lange Zeit oder lange Zeiten im Spiel dann so eine Performance zu sehen. Ja, weiß ich nicht. Gibt es sonst noch Sachen, ich weiß nicht, bei euch, die irgendwie positiv mitnehmen können? Ich glaube, einige Franchise-Records wurden gestern aufgestellt, oder? Habe ich das richtig vernommen?
Ja, Tyler Lockett hat mit seinem Fourth-Down-Catch einen Franchise-Offense zusammen während einer starternden Offense der Seahawks entstanden ist. Ja, kann man mal mitnehmen, würde ich sagen. Vielleicht noch zu Baffert und Wilson, ja klar, wie du schon gesagt hast, man hat halt wirklich gesehen, dass Baffert ein Backup ist, aber Wilson hat wirklich auch drei Quarter genauso schlecht gespielt, mitunter sogar vielleicht sogar noch schlechter. Ich frage mich halt, wenn man jetzt dann zum Beispiel die Touchdown-Drives dann am Ende anschaut, also die zwei Passing-Touchdowns von Wilson, warum die Offense nicht früher schon in der Lage war, so zu produzieren. Also du hattest in den letzten beiden Drives viel mehr Play-Action drin, viel mehr Rollouts, hast Russell Wilson auch aus der Pocket rausbewegt. Und ein Play fand ich recht bezeichnend, wo Wilson so einen Toss auf einen Running Back nach rechts antäuscht, bei dem ersten Touchdown-Drive der Seahawks, dann den Ball behält und die Defense komplett auf dem falschen Fuß erwischt und Wilson dann richtig so einen schönen einfachen Wurf kriegt. Und diese einfachen Würfe hatte er auch zu Beginn der Saison viel häufiger. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass stattdessen in den ersten drei Quartern relativ viele ja, unkreative Play-Designs und Dropbacks zu Beginn des Spiels gecallt wurden. Und natürlich hat Wilson auch sehr, sehr unsauber gespielt. Aber bei den letzten zwei beziehungsweise drei Touchdown-Drives hatte ich schon den Eindruck, dass da irgendwie dann die Handbremse komplett gelöst war auf einmal. Die Execution in der kompletten Offense war dann da und Wilson hatte halt tödliche Scrambles auch drin. Ich frage mich halt immer bei den Seahawks dann, beziehungsweise bei Wilson, warum das nicht schon früher geht. Und du brauchst es halt auch in den Playoffs, dass du Wilson halt zum Beispiel bezüglich den Scrambles dann bei den Touchdown-Throws mit all seinen Fähigkeiten der gegnerischen Defense Probleme bereiten kann. Ansonsten, ansonsten sehe ich halt in den Playoffs schwarz und Fakt ist einfach, dass die Offense viel zu inkonstant ist und das ist halt nicht wirklich gut. Und am Ende sind halt die Lockett-Touchdown-Catches auf Third Down bzw. Fourth Down der Unterschied. Aber das ist halt nicht sustainable. Und wir dürften als Seahawks-Fans uns wirklich nicht beschweren, wenn wir das Ding jetzt verlieren und dann mit einem noch schlechteren Gefühl in die Playoffs gehen.
Ja, also aus Niners Sicht war es halt dann am Ende wirklich so, als ich gemerkt habe auch, dass es jetzt letztendlich wirklich so gut wie gar nichts ändert irgendwo für die Seahawks, wenn die Niners jetzt das Spiel gewonnen hätten, weil ich glaube ja, die Packers und auch die Saints dann am Ende recht deutlich gewonnen haben, also der First Seed oder der Second Seed, der noch möglich gewesen wäre für die Seahawks, den man da so ein bisschen hätte noch irgendwie Salz in die Suppe hätte streuen können, das wäre am Ende quasi auch nicht so gewesen, also hätten die Seahawks gewonnen oder verloren, ich glaube, sie hätten trotzdem den Third Seed sicher gehabt.
Ja, genau.
Deswegen aus Niners Sicht wäre dann ein Sieg tatsächlich, also was das gebracht hätte, wäre natürlich, klar, noch mehr Anerkennung für Kyle Shanahan und seine Fähigkeiten, auch mit einem kompletten depleted Roster da Spiele zu gewinnen. Das wissen wir aber schon und dadurch, dass man jetzt das Spiel gewonnen hat und am Ende, glaube ich, von Position 15 vor dem Spieltag jetzt auf Position 12 im Draft vorgerutscht ist, kann ich da auch ganz gut mit leben, weil wenn man da jetzt irgendwie noch durch ein Field Goal am Ende oder was auch immer noch einen Sieg rausgequetscht hätte, weiß ich nicht, ob wir uns im April wieder geärgert hätten darüber. Ich kann es mir durchaus vorstellen. Deswegen denke ich, ist es für beide Seiten in Ordnung so gewesen, die Seahawks. Ich weiß nicht, es ist natürlich wirklich schwer, da jetzt wirklich positive Sachen rauszuziehen. Im Endeffekt, wie gesagt, glaube ich, würde ich es versuchen, darauf zu reduzieren, zu sagen, okay, es gibt halt eben Spiele, die laufen mal nicht so, und wenn man am Ende trotzdem immer die Fähigkeit besitzt, dann noch auf dem Punkt da zu sein, muss man sich, glaube ich, da so ein bisschen an diesen Strohhalm klammern. Interessant übrigens, die Punkte, die du jetzt angesprochen hattest, dass die Seahawks eben vor allem jetzt im letzten Quarter dann nochmal präziser wurden und auch Wilson einfachere Looks gegeben haben und er dann auch durch seine Scrambles ein bisschen noch mehr ins Spiel kam. Das ist eben auch so eine Geschichte bei den 49ers in der Defense. Ich weiß nicht, vielleicht kann Moritz da noch was zu sagen. die wir auch jetzt schon die ganze Saison über so ein bisschen sehen. Ne? Also die 49ers Defense hält lange gut mit, hat immer gute Antworten eigentlich auf die gegnerische Offense. Aber je länger das Spiel dann geht und je müder die wird, sage ich mal, desto mehr lässt man dann auch zu und umso öfter passiert es dann auch tatsächlich, dass man das Spiel dann sogar noch verliert. Das war jetzt eigentlich so ein runder Abschluss. Ich erinnere mich, Woche 1 gegen die Cardinals war es ähnlich. Da hat die Defense unglaublich viele Snaps gespielt. Am Ende Kyler Murray dann mit seinen Beinen die Niners geschlagen. Gestern war es ähnlich. Ich weiß nicht, Moritz, wie hat dir da die Leistung der Defense insgesamt gefallen? Und würdest du sagen, dass das ein Problem ist, das man irgendwie lösen kann nächste Saison? Oder siehst du da noch Nachholbedarf?
Also, das ist natürlich ein Problem, was man lösen kann. Ich bin eigentlich im Allgemeinen von unserer Defense diese Saison echt begeistert, weil, musst du dir vorstellen, dann passen Pass-Rusher, Dee Ford und Nick Bosa fallen aus. Also mit Abstand die besten Pass-Rusher. Du hast noch Arik Armstead, du hast einen Rookie. Und sonst hast du eigentlich nur Spieler, die Pass-Rusher-mäßig eigentlich noch nie wirklich großartig in Erscheinung getreten sind, weil zum Beispiel auch ein Ronald Blair, der die letzte Saison also immer so ganz gut mal reingekommen ist und wenn er halt dann doch mal als Situational Player da war, auch mal gezeigt hat, dass er eigentlich Starter-Kaliber-Fähigkeiten hat als Defense-End. Er hat ja auch die ganze Saison gefehlt, mit dem Kreuzbandriss aus der Saison davor noch. Und muss einfach ein bisschen ins Auge halten, dass halt auch unsere komplette Defense war verletzt. Also ich glaube, wir hatten zeitweise, ich glaube, jede Position hat ein Spiel, die verletzt war, jetzt bis auf Middle Linebacker mit Fred Warner, der hat, glaube ich, jedes Spiel, zumindest einen Großteil davon gespielt. Ich glaube, das eine Spiel hatte ja auch dann am Ende ein bisschen was verpasst. Aber, also, es ist halt so eine Frage, jetzt genau drauf zu kommen, wie wir das verbessern könnten. Und zwar, wir brauchen halt eigentlich eine Offense, die es auch wieder schafft, Drives am Leben zu halten. Also einfach Turnover vermeiden, was mit Nick Mullins dann ein bisschen kritisch war zeitweise. Natürlich auch mit Jimmy Garoppolo ist da immer so ein Typ für, der gerne mal Turnover kreiert. Aber andererseits natürlich auch wieder, dass dein Passrush zurückkommt und du einen besseren Passrush hast. Und dann, wenn wir zum Beispiel hoffentlich mit Jason Red verlängern könnten, dann trotzdem nochmal vielleicht auch eine bessere Coverage hast, als du 2019 hattest und dann quasi unsere Defense nochmal auf einem ganz anderen Level spielt, meiner Meinung nach jetzt. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass das auf jeden Fall passiert. Klar, dass unsere Defense uns immer wieder den Arsch retten wird, das denken wir uns allen bewusst, weil unsere Defense ist halt vor allem, wenn Robert Saleh als Defense-Coordinator bleiben sollte, einfach mindestens auf Top-5-Niveau, wenn alle da sind, dann eher Top-2 und wahrscheinlich auch nicht an Nummer 2. Es ist ein bisschen schwierig, jetzt eine Antwort auf die Frage zu finden, aber ich glaube, dass es definitiv möglich ist, aber es muss halt dafür unsere Offense auch wieder ins Rollen kommen und dann auch schaffen, dass wir in jedem Drive mal schaffen, also dass man mehrere Spiele mal schafft, keine Turnovers zu kreieren und lange Drives zu haben, dass die Defense auch mal ein bisschen Pause bekommt.
Ja, ich denke auch, dass vor allem ein effektiver Edge-Rush da auch Abhilfe schaffen könnte. Dadurch, dass sich gestern dann unser einziger, ich sag mal etatmäßiger Speed-Edge-Rusher, das war Dion Jordan, auch noch verletzt hat im Laufe der Partie, hat das dem Ganzen auch nicht so wirklich geholfen. Ich glaube, man hat es gestern auch wieder gesehen, was ich immer meinte, wenn ich gesagt habe, Carry Hyder ist jetzt nicht so der athletischste von den Pass-Rushern. Der ist immer mal ganz gut durchgebrochen, aber wenn Wilson dann halt einmal mit der Hüfte oder so ausgewichen ist, dann ja, war er halt dann auch geschlagen, weil er einfach dann auch irgendwie so ein bisschen zu unbeweglich hüftsteif. Ich will jetzt nicht irgendwie mal einen Top-Athleten irgendwie urteilen oder so, aber ihr wisst ja, was ich meine. Also ihr habt es ja auch gesehen, das ist eben was anderes, als wenn da irgendwie ein Nick Bosa, sage ich mal, oder ein Defort möglicherweise dann seinen Arm mit drum bringt. Die bringen ihn dann auch möglicherweise mal zu Boden. Bei Kerry Hyder fehlt dann halt so ein kleines Stück und Wilson kann ausweichen, kann dann einen Pass werfen. Das sind halt alles so Kleinigkeiten, die dann am Ende den Unterschied ausmachen. Leider ist es so, dass wir dieses Filmende, sage ich mal, was die Seahawks und die 49ers angeht, schon ein bisschen zu oft gesehen haben. Deswegen war auch eigentlich gestern relativ eindeutig eigentlich was passiert, weil die Seahawks dann nach der 10-Punkte-Führung relativ schnell wieder drangekommen sind und man kennt es eben, dass dann am Ende irgendwie halt einfach der Elite-Quarterback am Ende den Unterschied ausmacht. Und wie gesagt, gestern waren wir dann nicht so böse drum, sage ich mal. Aber letztendlich, glaube ich, hat es natürlich trotzdem die Niners auch geärgert, dass sie da jetzt nicht noch einmal irgendwie gegen den Division-Rivalen noch den Sieg eingefahren haben. Aber ich glaube, langfristig gesehen ist es dann doch keine so schlechte Sache gewesen. Und jetzt mit dem 12. Pick muss man eben schauen, was da passiert in der Offseason. Ich denke, da werden wir noch zahlreiche Diskussionen haben, die uns da erwarten. Da wollen wir jetzt noch gar nicht so viel vorweggreifen, denn das ist ja alles auch noch ein bisschen hin. Ein paar Sachen, über die wir jetzt vielleicht noch sprechen könnten, Sind halt doch relativ aktuelle Entwicklungen in Sachen Coaching-Staff. Ich glaube, das ist ja auch ein Thema jetzt auch überhaupt jetzt am Black Monday in der NFL, wo einige Stellen frei werden. Und ja, ein sehr beliebter Name ist da ja schon seit Wochen und auch schon im letzten Jahr unser Defensive Coordinator Robert Saleh gewesen, der jetzt meines Wissens schon 2 Interviews hat. Ich glaube, heute bei den Falcons und dann noch im Laufe der Woche bei den Detroit Lions. Gut möglich, dass er auch bei den anderen Teams, die noch ein Opening haben, jetzt auch noch eingeladen wird. Ich weiß nicht, Henry, als neutraler Beobachter, und Saleh kommt ja auch ursprünglich aus dem Seahawks-Lager, für die, die es noch nicht wussten. Könntest du dir vorstellen, dass Saleh jetzt irgendwo unterkommt? Und wenn ja, was wäre so ja, der Landing-Spot, den du dir bei ihm vorstellen könntest?
Gute Frage. Also vorwegzunehmen, ich bin kein großer Fan davon, einen Defensive Mind als Head Coach einzustellen. Ich bin da schon eher der in der eher offensivlastigen oder passlastigen NFL lieber einen Kandidaten wie Binyemi oder was weiß ich wen einstellt. Nichtsdestotrotz halte ich Saleh für einen richtig guten Coach, und das hast du dieses Jahr gesehen. Der hat echt viel aus dieser Defense rausgeholt, und ich glaube auch, dass er in der Lage ist, da seine Guys sich ranzuholen und dass er dann auch schaut, dass er den Leuten, die zum Beispiel dann in der Offense, den er dann die Kompetenzen erteilt als Offensive Coordinator, dass er da die richtigen findet und selber so ein bisschen als ja quasi Manager sozusagen, als Head Coach dann einen guten Job machen kann. Ich glaube, das ist ein relativ moderner Head Coach, also so würde ich mir als Head Coach zumindest vorstellen. Das siehst du ja auch, der macht einen richtig guten Job als Defensive Coordinator und ist da, glaube ich, auch immer offen für neue Dinge, für Anpassungen, die man vornehmen kann, um besser zu werden. Wo ich ihn mir gut vorstellen könnte, wäre eventuell bei den Chargers, weil ich glaube, dass er da aus der Defense noch ziemlich viel rausholen kann. Und da hast du ja schon so einen guten Core, sage ich jetzt mal, in der Defensive. Und hast halt mit Justin Herbert einen jungen, talentierten Quarterback. Und ich glaube, wenn der halt noch einen ambitionierten Offensive Coordinator findet, kann das in L.A. mit Saleh als Head Coach vielleicht eine ziemlich coole Sache werden.
Also ich würde da definitiv mitgehen. Ich glaube auch, dass Saleh ist einfach so ein Mindset, er ist beliebt bei den Spielern, er ist respektiert von allen. Und auch wenn er ein Interview gibt, man merkt einfach richtig, dass er so ein Head Coach-Typ ist einfach. Jeder hat bestimmt schon mal Interviews mit ihm gesehen, der jetzt hier zuhört. Und wenn nicht, würde ich es empfehlen zu tun. Das ist wirklich, er ist echt ein cooler Typ. Und ich glaube gerade, dass die Chargers eventuell ein guter Fit für ihn sind, rein defensive-mäßig, weil die ein gutes Team haben. Also schon vor allen Dingen eine gute Defense, aber auch eine gute Offense. Ich glaube aber, dass die Chargers gerade eher einen offensive-minded Headcoach haben wollen, gerade wegen Justin Herbert, damit sie ihn noch ein bisschen mehr aus ihm rauskitzeln könnten, als es Anthony Lynn hatte. Anthony Lynn war ja irgendwie für mich so ein Zwischending zwischen Offensive- und Defensive-Headcoach. Ja, das hat jetzt nicht wirklich funktioniert. Also ich würde eher sagen, dass sie da versuchen, jemanden explizit zu holen, der Justin Herbert auf ein nächstes Level bringen kann und ihn noch mehr fördern könnte. Wo ich mir wirklich gut vorstellen könnte, wäre bei den Jaguars. Die sind ja sehr bekannt dafür, dass sie gute Defensive haben. Vor ein paar Jahren sind sie ins NFC Championship gekommen. Ins Championship Game gekommen. Und vielleicht eventuell natürlich bei den Lions. Er kommt ja ursprünglich aus der Gegend von Detroit. Es sind ja einige Stake- und Shareholder da gewesen, die für ihn plädiert haben, dass er Headcoach werden sollte. Ich glaube, 60 waren es an der Zahl. Oder halt natürlich auch Atlanta hat natürlich auch seine Vorzüge. Was natürlich auch ganz witzig zu sehen ist, ist dann halt vielleicht nicht nur Saleh persönlich an sich, sondern welche Coaches nimmt er dann auch wirklich mit. Und auch vor allen Dingen welche Spieler, weil wir haben dieses Jahr einige Free Agents. Wir werden natürlich nicht alle halten können. Wir werden so viele versuchen zu halten, wie wir können. Aber wenn Saleh wirklich Headcoach wird, dann könnte man auch davon ausgehen, dass einige Spieler dann gerade zu Saleh ins Team kommen. Zum Beispiel, wenn er nach Detroit gehen würde, würde sich da ein Richard Sherman anbieten, wenn er Free Agent wird.
Ja, weil du es gerade gesagt hast, ne, dass zum Beispiel LA, also die Chargers, nicht unbedingt einen defensive-minded Head Coach wollen, das wissen wir halt, glaube ich, nicht. Also das wissen wir wahrscheinlich bei fast keinem Team. Und da bist du halt wieder wirklich an dem Punkt, ne, wo ich jetzt persönlich sage, Ich würde einen Saleh aus dem Grund nicht wollen, dass ich glaube, dass es da halt bessere Kandidaten gäbe, die Offense halt besser machen. Und es ist ja klar, es ist halt so, dass die defensive Stabilität von Jahr zu Jahr sehr volatil ist. Und eine Offense tendenziell halt eher nicht. Die ist viel stabiler und deswegen glaube ich halt, dass es so ziemlich für jedes Team vielleicht sogar besser wäre, sich da einen offensiv-minded Headcoach zu holen. Aber wenn du halt einen Saleh als Headcoach hast und dann dazu vielleicht noch einen jungen, ambitionierten Offensive Coordinator bekommst, dann kann das halt echt gut werden. Deswegen, ich glaube, das kann man bei keinem Team so richtig ausschließen, ob die jetzt einen Offensive- oder Defensive-Minded Headcoach wollen.
Das natürlich. Das war jetzt auch bei den Chargers, ich habe ja keine Informationen für, wenn mir auch wahrscheinlich bis ein Headcoach kommt, keine Informationen bekommen. Das war jetzt nur von mir so ein bisschen versucht, logisch heranzugehen, weil du hast halt eben schon so einen Rookie, der das ganze Potenzial gezeigt hat. Da würde es für mich mehr Sinn ergeben. Vor allem, wenn ich jetzt mal auch anschaue, was es so für Offensive-Minded Headcoach-Kandidaten gibt, ist das so, da bin ich eigentlich so, ja, ich meine, der Offense-Coordinator, ich kann den Namen gar nicht aussprechen, haben wir auch vergessen, vor den Chiefs. Klar, Chiefs haben, ist auch die Frage, ist er dann wirklich so jetzt als Headcoach geeignet oder war es dann nicht mehr, Andy, wenn du mal Aussichtskandidaten in deinem Team schon hast und du weißt, dass jetzt irgendwie Assistant-Coordinator oder irgendwie sowas oder Player-Personal, was auch immer für ein Coach, dann wirst du ja als Team auch meistens versuchen, den irgendwie zu binden, dass du den in der Hinterhand hast und dass er so von dir ausgebildet wird. Also wenn du halt, es ist halt wirklich schwierig, du kannst halt in beide Richtungen argumentieren und ich will da jetzt auch keine Entscheidung fällen, ich kann auch gar keine Entscheidung fällen, aber wenn, dann würde ich ihn, ich glaube, gerade bei den Chargers nicht sehen, weil es halt wirklich schwierig ist, diese Saison an einen Offensive Coordinator zu kommen.
Ja, interessante Diskussion auf jeden Fall. Also ich habe da vielleicht noch ein, zwei Inputs zu. Einmal glaube ich, die Aussage von Kyle Shanahan gestern, als er auch dazu gefragt wurde, ob er erwartet, dass Saleh zurückkehrt, glaube ich, war jetzt übersetzt, er hofft, dass die anderen so dämlich sind, dass er ihn behalten kann. Glaube ich, das hat es ganz schön getroffen. Ich glaube auch, dass er mit seiner Art einfach doch durchaus guten Lockerroom bilden kann und auch Spieler sich, man sagt ja immer Players Coach, dass sie sich auch wirklich den Arsch aufreißen für so einen Coach wie ihn. Ich glaube aber auch, wie ihr das gerade gesagt habt, dass es damit steht und fällt, was er dann am Ende für einen Offensive Coordinator auch mitbringt möglicherweise. Und da kommen dann ja auch zwei Namen ins Spiel, die bei den 49ers durchaus ja nicht so wirklich im Vordergrund stehen, aber Mike LaFleur, der, ich weiß nicht, sicherlich verwandt ist mit Matt LaFleur, dem aktuellen Headcoach der Green Bay Packers.
Das ist der Bruder, glaube ich, sogar.
Genau, genau. Und Mike ist halt bei uns der Passing-Game-Coordinator und Mike McDaniel, das ist unser Run-Game-Coordinator, die hatte Kyle Shanahan die letzten Jahre sehr aggressiv und auch, ja, auch nach außen hin transparent davon geblockt, Interviews zu machen bei anderen Teams. Also ich glaube, er hatte, oder letztes Jahr, glaube ich, hat er das dann ein bisschen zurückgenommen oder eingeschränkt. Aber zunächst war es wirklich so, dass er da wirklich gesagt hat, nein, die sind so ein wichtiger Bestandteil meines Staffs, die möchte ich nicht hergeben. Ich denke, wenn die Möglichkeit besteht, dass die dann jetzt mit Saleh mitgehen, wo auch immer er dann hingehen mag, dass er da denen jetzt auch natürlich keine Steine in den Weg legt, das hat er, glaube ich, auch nochmal betont. Das sind halt zwei Namen, die ich auf dem Zettel hätte, die möglicherweise dann, ja, Saleh verfolgen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und es wäre für die 49ers natürlich dann schon bitter tatsächlich, sowohl den Defensive Coordinator zu verlieren, als auch dann ja einen der wichtigsten Unterstützer von Kyle Shanahan, der ja als Head Coach auch noch andere Sachen zu tun hat, In-Game-Coaching, Decisions, die man da treffen muss. Da ist es doch durchaus interessant zu sehen, was passiert, wenn da wirklich Saleh dann geht. Die Spieler hast du schon angesprochen, Moritz, also da gibt es auch einen Haufen DBs vor allem, die da in Frage kommen. Ich könnte mir vorstellen, auch ein Quan Williams oder so oder ein Jaquaski Tartt, glaube ich, sogar noch am ehesten, der einfach da so eine Defense ja, ordnen kann von hinten raus, würde den Lions, glaube ich, auch ganz gut zu Gesicht stehen, so ein Safety wie Tartt. Ja, bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Und für die 49ers würde es bedeuten, wenn er letztendlich verpflichtet wird, dass die dann auch zwei Third-Round-Picks bekommen würden, einen im Jahr 2021 jetzt und einen im Jahr 2022. Was ja auch nicht schaden kann, dadurch, dass man den diesjährigen Third-Round-Pick für Trent Williams weggetradet hat. Und ja, Thema Uptrade und so haben wir ja auch schon ein paar Mal angesprochen. Da wird es wahrscheinlich auch nicht verkehrt sein, wenn man da einen Third-Round-Pick überhaupt in diesem Jahr und zusätzlich im nächsten Jahr zur Verfügung hat. Aber das ist, wie gesagt, ja alles noch ein bisschen Zukunftsmusik. Und ich weiß nicht, ich könnte mir halt vorstellen jetzt, also um dann noch meine Meinung zu sagen, Atlanta und Detroit ist ja jetzt im Gespräch. die hatten jetzt beide auch schon defensive-minded Head Coaches. Es ist ja auch immer so, dass, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, die Teams auch sowieso einen Minority Coach interviewen müssen, weil das, glaube ich, solche Vorgaben sind in der Findungsphase von den Coaches eben, wodurch es auch gut möglich sein kann, dass es einfach nur dazu da ist, um da so ein bisschen die Statuten zu erfüllen. Da gab es vor einigen Jahren immer so einige Namen, die da durch den Raum gegeistert sind, die immer jedes Jahr Interviews bekommen haben, aber letztendlich irgendwie nie Head Coaches geworden sind, wo dann auch so ein bisschen die Gerüchte laut wurden, dass das eigentlich nur so ja, Lückenfüller sind, sage ich mal, um da diese Rooney Rule, glaube ich, heißt es, zu erfüllen. Ich hoffe nicht, dass es so ist. Ich gönne es ihm wirklich von Herzen, dass er da einen Job kriegt bald. Spielt ja dann auch geldtechnisch, glaube ich, einen kleinen Unterschied letztendlich und alleine für die Wahrnehmung oder für die Reputation ist ja so ein Headcoaching-Job auch nichts Schlechtes. Ne? Deswegen bin ich da gespannt, wie das weitergeht. Ja, ganz gut da mal zu sehen, wie ihr dazu steht. Und ja, ansonsten auf Seiten der Niners, glaube ich, haben wir da in den letzten Wochen schon über die meisten Sachen gesprochen. Es ist ja jetzt so, dass leider aus 49ers Sicht doch noch einen Monat Football ansteht. Und ja, wir mit den Playoffs dieses Jahr mal wieder, kann man schon fast sagen, nichts zu tun haben. Andererseits haben wir ja heute auch einen Gast von einem Team, wo ja man eigentlich schon Dauergast, glaube ich, ist in den Playoffs, kann man sagen. Aber es in den letzten Jahren immer ja recht früh dann doch ja geendet ist, sage ich mal, die Reise. Henry, wie sieht's aus, Seahawks? Ich glaube, am Anfang der Saison waren sie als Favorit, was die ganze NFC angeht, gestartet. Mittlerweile ist da so ein bisschen der Wind aus den Segeln genommen worden. Wie ist da bei euch die Erwartungshaltung und ja die aktuelle Gemütslage, sage ich mal, Thema Playoffs?
Und die Seahawks haben den dritten Seed in der NFC. Es ist ja so, dass es dieses Jahr nur eine Bye-Week gibt. Deswegen ist die zwar essentiell, aber es ist, glaube ich, dieses Jahr auf jeden Fall nicht unmöglich, da dann ins Championship zu kommen, Championship Game zu kommen. Wenn du da bist, dann ist natürlich alles möglich. Zunächst mal, Seahawks sind 12-4, also nur drei Teams in der NFL haben, glaube ich, einen besseren Rekord. Das war, glaube ich, bilanztechnisch die beste Regular Season seit 2014. Klar, Kritik ist immer angebracht, definitiv. Ich auf jeden Fall so, aber ich sehe mich jetzt auch nicht groß in der Position rumzuheulen oder zu meckern. Was noch alles besser gegangen ist, es ist auch viel glücklich gelaufen für die Seahawks in dieser Saison. Die Seahawks hatten halt auch teilweise wirkliche Stinker drin, wie das Giants-Spiel, aber im Großen und Ganzen, ja, mir fällt das deutsche Wort jetzt nicht ein, ich sage jetzt einfach mal, ich appreciate die Leistung, die mein Team dieses Jahr vollbracht hat. Entwicklung, die das Team, die Units, Spieler oder auch Trainer genommen haben, da bewegt für mich ganz klar am Ende das Positive. Und ich glaube auch, weil du es angesprochen hast, die Seahawks haben in den letzten Jahren nie den ganz großen Schritt geschafft. Ich glaube, dieses Jahr ist die Chance, in den Super Bowl zu kommen, höher als in den letzten Jahren. Wenn man sich das Team ist auch merklich besser geworden. Also die Punktdifferenz zum Beispiel war letztes Jahr, als die Seahawks 11-5 gegangen sind, plus 7. Dieses Jahr ist es plus 88 mit einem Rekord von 12-4. Und wenn man mal sich so den Trend anschaut, 2017 haben wir 9 Spiele gewonnen, 2018 haben wir 10, 2019 11 und jetzt dieses Jahr 12 Siege geholt, dann zeigt es auf jeden Fall eine positive Richtung. Deswegen, die Regular Season war aus Seahawks Sicht auf jeden Fall erfolgreich, ganz klar. Jetzt fängt halt eine neue Season an, die Postseason, und wie weit es da gehen kann, werden wir sehen. Klar, die Chance ist jetzt, ja klar, nicht mega hoch für jedes Team, das in den Playoffs ist. Es sind eben noch 14 Mannschaften. Die Frage ist das Team gut genug, um das zu schaffen? Ich würde sagen, ja, aber nur unter der Bedingung, dass sich die Offense halt fängt. Und hat das Team einen klaren Pfad zum Super Bowl, würde ich auch bejahen. Das können wir gleich auch nochmal ausdiskutieren, wie das mit dem Seeding ist. Von dem her, die Erwartungshaltung, sag ich natürlich immer, bin ich das große Verfechter von, muss mit Russell Wilson in seiner Prime natürlich immer sein, möglichst weit zu kommen und auch irgendwie dann mal den nächsten Schritt Richtung Super Bowl zu schaffen und nicht dann in der Wildcard oder Divisional Round rauszufliegen. Deswegen, die Erwartungshaltung ist natürlich schon, in den Super Bowl zu kommen. Aber wir das schaffen, das steht natürlich dann immer auf einem anderen Blatt.
Ja, interessanter mal so den Blick von euch aus zu sehen. Ich glaube, als Niners-Fan, klar, man sieht das nicht gerne, wenn ein Division-Rivale da so erfolgreich ist und dann auch weit kommt in den Playoffs, aber ich glaube, bei den Seahawks muss und kann man einfach nur noch anerkennen, dass halt einfach seit Jahren wirklich gute Arbeit geleistet wird, die auch dann dazu führt, dass man Jahr für Jahr wirklich in die Playoffs kommt. Und ich hatte da am Anfang der Saison auch noch einen Artikel mal zugeschrieben, der auch auf Leadblogger unter anderem veröffentlicht wurde, wo ich auch gesagt habe, dass ich es fast beeindruckender finde, sage ich mal, wirklich über so lange Jahre, ich glaube 9 oder 10 Jahre sind es jetzt nicht, ich glaube einmal zwischendurch haben sie es nicht geschafft, aber hatten trotzdem einen positiven Rekord, wirklich so lange in die Playoffs zu kommen hintereinander, als jetzt wirklich, sage ich mal, 2, 3 gute Jahre zu haben, dann in den Super Bowl zu kommen, aber danach dann ja wieder abflachen, so sage ich mal, wie die Jacks jetzt oder sowas, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber die dann halt so ein kleines Hoch haben, ne, das Super Bowl Fenster einfach nicht lange aufrechterhalten können und dann immer wieder ein Rebuild starten müssen. Aber dass es eben Teams wie die Patriots oder auch die Seahawks, die für mich da in eine ähnliche Riege fallen, immer wieder schaffen, jedes Jahr, Jahr für Jahr, egal mit was für einem Roster letztendlich, also das verändert sich ja sowieso von Jahr zu Jahr, die es dann immer wieder hinkriegen, diesen langfristigen Erfolg auch dann auf den Platz zu bringen. Und ja, es wäre halt dann auch mal Zeit, wieder auch den ganz großen Erfolg einzufahren. Das ist ja eben das, was die Patriots dann letztendlich wirklich zu einer Dynasty gemacht hat. Ich sag mal, wenn die Seahawks in diesen letzten 10 Jahren ungefähr 1 oder 2 Titel mehr geholt hätten, würden sie da, glaube ich, auch mit zuzählen. So ist es, glaube ich, ja, immer noch ein Team, was klar immer noch sehr, sehr hoch im Kurs steht bei allen, aber wo halt dieser ganz große Erfolg jetzt auch schon ein paar Jährchen zurückliegt. Und wie du sagst, mit Russell Wilson, glaube ich, sollte es einfach immer das Ziel sein, jedes Jahr in den Super Bowl einzuziehen, weil halt jedes Jahr, in dem du es nicht tust, ein weiteres verschenktes Jahr eigentlich ist in deinem Super Bowl-Fenster mit einem Elite-Quarterback. Und da bin ich wirklich mal gespannt, wie sich das ausspielt. Moritz, erste Runde, Seahawks, Rams, glaube ich, sollte auf dem Papier, so wie es aussieht, eigentlich kein Problem sein. Aber wir haben ja jetzt ja auch gesehen, dass die Seahawks immer mal gerne für einen Stinker gut sind. Was sagst du, wer wird sich da durchsetzen?
Also ich glaube ganz ehrlich, ja, das ist für mein Herz hofft natürlich, dass es die Rams sind. Sorry, Henry, aber ich gönne den Seahawks halt nichts. Aber ich glaube, das ist andersrum eigentlich genauso. Ich glaube, es wird ein spannendes Spiel, selbst wenn der Backup QB spielen sollte von den Rams. Die Rams liegen ja den Seahawks immer so ein bisschen schwierig. Das ist so, die Rams sind vielleicht zu den Seahawks so ein bisschen, was die Seahawks für uns sind, immer so ein bisschen so ein Angstgegner. Es ist schwierig, also ich erwarte auf jeden Fall ein spannendes Spiel, wenn Jared Goff spielt. Vielleicht kann er spielen, man weiß es ja nicht, mit dem Schrauben in seinem Daumen, mit dem gebrochenen Daumen. Wird es ein ziemlich spannendes Spiel. Wenn er halt nicht spielt, sehe ich jetzt schon eher die Seahawks oben und vorne. Ja, also ich hoffe eigentlich nur auf ein gutes Spiel und im Endeffekt, ich gönne es euch auch, also ich gönne es euch auf jeden Fall. Sebastian leistet vom Coaching her und auch vom Management her, Lars hat es ja gerade angesprochen. Es ist auf jeden Fall ein sehr gut gecoachtes Team und man merkt halt auch wirklich, dass halt die Seahawks sehr, sehr, ein sehr aggressives Team so wie es man nennt ist. Also die scheuen es nicht, auch mal einen Spieler wegzutraden oder auch mal hochzutraden, um einen Spieler ranzukommen oder auch eben runterzutraden. Und das ist dann halt auch so ein Zeichen für mich, dass es halt mehr Teams ein bisschen mehr machen sollten wie die Seahawks. Das halt ganz gut funktioniert. Also ich gönne es jedem vom ganzen Herzen und ich gönne es auch wirklich euch, obwohl ich eigentlich euch nicht so wirklich mag, also die Seahawks. Gegen euch persönlich jetzt habe ich nichts. Jetzt gegen die German Seahawks, ihr seid echt in Ordnung.
Danke, danke.
Also ich würde natürlich hoffen, dass die Rams gewinnen.
Also ich finde halt, dass die Rams und deren Defense leider wie gemacht ist, um die Offense der Seahawks zu stoppen bzw. zu limitieren. Und das haben sie halt dieses Jahr schon 2-mal recht erfolgreich gemacht. Brandon Staley, der Defensive Coordinator, da ist diese Woche sehr zu empfehlen. Ein großer Artikel über ihn auf The Athletic erschienen. Hat halt so ein bisschen die Philosophie, One-on-Ones in der Run-Defense kreieren und Two-on-Ones im Passing-Game, also aus Sicht der Defense. Und seine Defense baut er halt vor allem um die Schlüsselspieler Ramsey und Aaron Donald auf. Und die haben halt auch in John Johnson einen extrem guten Safety, den du richtig flexibel rumschieben kannst. Und die oberste Prämisse ist bei Staley halt, sich auf keinen Fall in Form von Big Plays schlagen zu lassen und dafür halt notfalls viele kleine Plays zuzulassen. Aber ich habe halt sehr großen Respekt vor diesem Matchup. Es hat gegen die Vikings angefangen, die viel damit gespielt haben, dann gegen die Bills, die Giants und die Rams in beiden Spielen. Und wenn die Defensiven das diszipliniert gespielt haben, haben die halt den Seahawks dieses Jahr regelmäßig die Big Plays weggenommen. Und wenn du diese Big Plays der Offense auf natürliche Weise wegnimmst, bist du halt total abhängig davon, dass ein Metcalf oder ein Lockett individuell gewinnt und Wilson die Bälle fast immer trifft. Und das tut er halt seit Wochen nicht mehr so regelmäßig. Und in den meisten dieser genannten Spiele halt, Giants, Vikings, Bills und Rams mit diesen zwei tiefen Safety-Looks, haben die Seahawks halt offensiv wenig zustande gebracht und die meisten dieser Spiele auch verloren. Und gegen eine disziplinierte Defense, die das so spielt, haben die Seahawks halt bislang kein Rezept gefunden, nicht so wirklich zumindest, und ich sehe auch nicht, wie sich jetzt noch kurz vor den Playoffs ändern sollte, denn Brian Schottenheimer zaubert jetzt extra für die Playoffs noch seine Sahne-Plays, die er sich aufgehoben hat aus dem Hut, aber ja, Schottenheimer muss ich schon mal seine Cover-2-High-Safety-Beater einfallen lassen oder rausholen, die wird Seattle Samstag gegen die Rams brauchen. Und selbst wenn dann ein John Wolford auf Quarterback spielt, ist es trotzdem keine eindeutige Angelegenheit. Im Gegenteil, das wird, glaube ich, ein ziemlich spannendes Spiel bis zum Ende. Ich bin mir da auf jeden Fall noch nicht sicher. Und für mich ist es eher so ein 50-50-Matchup.
Ja, finde ich interessant, die Ansicht. Also, ich weiß nicht, ob ich die Seahawks immer noch auch zu hoch einschätze oder so. Also, ich fand es ganz interessant, gestern auch zu sehen, weil genau da auch das, also jetzt abgesehen von den Single-High-Looks, die 49ers immer mal jetzt doch öfter einstreuen, aber auch natürlich immer noch nicht basismäßig spielen, sage ich mal, waren das aber ähnliche Probleme, sage ich mal, die Seahawks-Offense auch gestern gegen die Niners hatten. Ne? Also, Big-Play-mäßig kam da lange Zeit nicht viel zustande, die DBs, also Akello Witherspoon vorneweg und auch Jason Verrett haben da wirklich einen guten Job gemacht, auch gegen DK Metcalf und mit Abstrichen auch gegen Tyler Lockett, sodass man da eigentlich diese Big Plays ganz gut weggenommen hat, haben. Und ja, das ist auch eben so die Philosophie der Niners Defense oft gewesen, dieses Bend Don't Break, ne? Das hat auch, glaube ich, gestern lange gut geklappt, eben bis zum Ende. Und ich bin wirklich gespannt, wie sich das dann jetzt ausspielt, wenn die Seahawks auf die Rams treffen. Ich weiß es nicht. Also für mich Seahawks doch schon ziemlich großer Favorit, auch gut Heimvorteil. Kannst du dir jetzt relativ wenig von kaufen diese Saison. Aber allein der Fakt, den ich ja eben schon ein paar Mal angesprochen hatte, dass die Seahawks eigentlich immer am Ende dafür gut sind, dann nochmal dieses gewisse Etwas draufzulegen und auch ja, eine gewisse Kultur etabliert haben, spricht dann am Ende für mich irgendwie doch für die Seahawks. Ich weiß nicht, wie die Personalsituation bei den Rams aussieht. Sean McVay und seine Coaching-Skills darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Dennoch glaube ich, dass wenn die Rams wirklich mit John Wolford antreten sollten, dass es dann am Ende doch das Duell ist, Wilson-Wolford. Ja, da sehe ich halt einfach den Vorteil auf der Quarterback-Seite und diese Fähigkeit, irgendwie mit einzelnen Plays dann irgendwie doch noch das Spiel kippen zu lassen, zu sehr bei den Seahawks. Deswegen ist es für mich vielleicht eine klarere Angelegenheit als für andere. Ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Ich hoffe mir natürlich auch irgendwo ein spannendes Spiel. Gehe aber eigentlich davon aus, dass es jetzt so wie gestern vielleicht jetzt nicht unbedingt das ansehnlichste Spiel wird. Ich meine, Cardinals gegen Rams, was ich da so in der Red Zone gesehen habe, war jetzt auch nicht unbedingt ein Leckerbissen. Aber dass die Seahawks sich dann am Ende doch durchsetzen werden. Und alles andere, was danach kommt, ich weiß nicht, Henry, da bist du wahrscheinlich besser im Bild als ich jetzt oder als wir. Was erwartet die Seahawks dann? Also, und wie würdest du dann die Chancen einschätzen? Ist das so eher nach eurem Geschmack dann, was dann auf euch wartet? Oder würdet ihr sagen, das hätte euch besser treffen können?
Tendenziell ja, weil ich halt unbedingt ein Spiel im Lambeau Field zumindest in der Divisional Round vermeiden wollte. Ich habe ja gesagt, es ist sogar ein relativ klarer Pfad der Seahawks durch die Postseason. Du musst jetzt erstmal halt das Spiel gegen die Rams ganz einfach gewinnen. Danach sieht es halt so aus, dass du dann höchstwahrscheinlich, wenn alles normal läuft, du gegen die Saints spielen wirst, beziehungsweise bei den Saints im Dome dann höchstwahrscheinlich. Und ohne Fans dann im Rücken bei den Saints ist es halt, ja, klar sind da die Saints dann wahrscheinlich noch der Favorit, aber es ist besser als zum Beispiel im Lambeau Field in der Divisional Round zu spielen. Und das Ding ist halt, also das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung, dass die Buccaneers jetzt mit dem 5. Seed dann jetzt gegen das Washington Football Team, gegen den NFC East Gewinner spielen werden und das halt auch höchstwahrscheinlich gewinnen werden. Und danach spielen sie halt bei den Packers im Lambeau Field in der Divisional Round. Ich glaube, die Packers, die haben gar keinen Bock auf die Buccaneers. Die haben ja, ich glaube, irgendwann Mitte der Saison mal so richtig den Arsch versucht bekommen von den Buccaneers. Und meine Hoffnung ist halt, dass die Bucks denen da vielleicht sogar gefährlich werden können. Die Seahawks dann gegen die Saints gewinnen und eventuell sogar das Championship Game hosten. Das wäre so das Traumszenario, sage ich mal. Aber selbst wenn das nicht klappt und die Seahawks trotzdem dann ins Championship Game kommen, ist da halt dann auch noch alles möglich. Das ist halt ein einziges Spiel, das einen dann vom Super Bowl trennt. Deswegen sind die Voraussetzungen jetzt nicht allzu schlecht, würde ich sagen, was jetzt das Playoff Seeding und das Playoff Picture in der NFC angeht, aus Sicht der Seahawks.
Jo. Wahrscheinlich kommt jetzt eh so, das ist wie letztes Saison so ein bisschen in der AFC mit den Titans ist. Das Washington Football Team rasiert. Nein. Kleiner Spaß. Ich würde es natürlich Alex Smith auf jeden Fall gönnen. Aber wir wissen, alles, was wir jetzt gesagt haben, kann halt auch kompletter Müll sein, weil es sind die Playoffs, die Karten werden neu gemischt. Und diese Saison ist es eh nochmal ein bisschen krasser. Es gibt ja nur ein Team, was eine Bye-Week hat. Also eigentlich, mich würde es aber wirklich interessieren, weil in den letzten Saisons war es ja fast immer so, dass ich glaube, die letzten zwei Saisons war es sogar tatsächlich so, dass die Teams im NFC Championship und im AFC Championship Game immer die Teams waren, die eine Bye-Week hatten. Das heißt, dass kein Team aus der Wildcard-Runde es geschafft hat. Bis auf, nee, letztes Jahr im AFC Championship Game waren die Titans. Also ich glaube, aber 3 von 4 in den letzten 2 Jahren haben es immer nur die mit dem First Round Bye geschafft. Und das ist halt dieses Jahr auch nochmal ein bisschen anders. Es gibt ja nur noch ein Team, was eine First Round Bye hat. Und da bin ich jetzt mal so ein bisschen gespannt, wie das sich entwickeln wird. Ob dann das Team mit der First Round Bye wirklich so einen krassen Vorteil gegenüber allen anderen Teams hat. Oder ob es halt ein, ja. Es ist halt, wie gesagt, echt schwierig. Und ich glaube, in der AFC ist es nochmal deutlich schwieriger, das zu beurteilen, weil, keine Ahnung, da geht ja alles drunter und drüber. Ja, ich will jetzt nur sagen, was ich jetzt alles gesagt habe oder was wir gleich gesagt haben, dass ihr da wisst, das kann halt auch alles komplett falsch sein. Und
ja, also die First Round Bye ist halt total critical. Also das ist halt schon ein immenser Vorteil für die Chiefs jetzt und die Packers, aber du hast ja nicht mehr wie in den letzten Jahren diese 2 Teams in der Bye Week, die dann meistens auch dann ja, durch die Divisional Round gekommen sind und dann aufeinander getroffen haben. Das ist so ein bisschen offener dieses Jahr, dadurch, dass du nur eine Bye Week hast und jetzt hast du halt dieses Jahr noch diesen Faktor, dass du keine Fans im Rücken hast, zumindest bei den meisten Teams, was auch noch dazukommt und der Heimvorteil dann nicht ganz so groß ist. Deswegen, klar, die Favoriten in der NFC bzw. AFC sind natürlich ganz klar die Chiefs und die Packers, einfach auch aus dem Grund, dass sie schon sicher in der Divisional Round stehen und dann in einem Playoff-Spiel hosten.
Ich glaube sogar rein theoretisch jetzt, wenn wir die Bye-Week weglassen und den eventuellen Heimvorteil, wenn die Chiefs und die Bills aufeinandertreffen, dass in meinen Augen die Bills sogar besser sind als die Chiefs. Weil wenn wir uns mitgehen, ja. Das ist halt die Chiefs, ich meine, ich habe mir einige Spiele von denen angeschaut, ihr wahrscheinlich auch. Und Patrick Mahomes natürlich, also mit Aaron Rodgers zusammen der beste QB der NFL diese Saison. Und vielleicht auch noch so mit Abstrichen Josh Allen. Aber er ist halt auch irgendwie, er ist jetzt nicht dieser Messias, wie er angepriesen wird oder wie er auch die letzten Saisons gespielt hat. Also er hat diese Saison schon irgendwie, ich habe immer generell so, vielleicht ein bisschen das kurz auszuholen, das Gefühl, dass wenn Spieler einen großen Vertrag bekommen, dass sie dann oft mal, zumindest im ersten und zweiten Jahr des Vertrags, so ein bisschen nachlassen, weil sie jetzt irgendwie dieses Streben nach einem neuen Vertrag nicht mehr machen müssen und sie wissen, sie sind jetzt, egal was passiert, wenn sie sich verletzen, sie sind jetzt safe und sie müssen halt nicht mehr irgendwie so auf Risiko spielen. Und ich habe eigentlich gedacht, dass es bei Patrick Mahomes nicht so ist und es sah auch teilweise so aus, als wäre es nicht so. Aber irgendwie so ein bisschen zu erkennen ist es schon, dass er so ein bisschen anders spielt als die letzten Saison, so ein bisschen weniger risikohaft, aber dafür ein bisschen sicherer. Also es ist nicht ganz dasselbe Patrick Mahomes, wie wir die letzten Saison gekannt haben. Und dazu kommt halt auch noch, dass die Defense der Chiefs einfach eher unterer Durchschnitt ist, während halt in meinen Augen die Bills bessere Defense haben, deutlich. Und halt auch in Offense, in Firepower, vor allen Dingen im Deep Passing Game nicht unbedingt so viel nachstehen. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass das AFC Championship Game Chiefs gegen Bills ist. Und wer weiß, was dann passiert. Also ich würde mit Packers in der NFC vielleicht sogar mitgehen. Finde ich auch das beste Team in der NFC. Aber so Packers gegen Bills, das wäre schon ein nicer Super Bowl. Und ich freue mich schon auf die ganzen Memes, wenn die Bills mal wieder einen Super Bowl verlieren sollten.
Ja, interessante Einblicke auf jeden Fall. Ich glaube, da haben wir jetzt wirklich einmal zum Rundumschlag ausgeholt. Die Takes zur AFC von euch fand ich auch sehr interessant. Bin auch sehr hoch, was die Bills angeht. Ich fand da vor allem das Spiel gegen die Niners auch sehr beeindruckend und auch, was ich die letzten Wochen so gesehen habe, für mich ein sehr, sehr ausbalanciertes Team. Die Chiefs natürlich immer noch mitzurechnen, allein aufgrund von Patrick Mahomes. Und ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, die letzten Wochen waren bei denen eher so, ja, okay, das ist jetzt nur noch Dienst nach Vorschrift, was wir hier machen. Irgendwie gewinnen wir die Spiele schon und wenn es drauf ankommt, sind wir dann da in den Playoffs. So, als wenn das irgendwie alles so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen wurde. Man hat die Spiele halt trotzdem gewonnen. Das ist halt auch eine gewisse Qualität, die man haben muss. Ne? Deswegen weiß ich noch nicht. Bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn sie dann wirklich ausgeruht und mit 2 Wochen Gameplanning, da ist ja Andy Reid besonders gut bekanntlich, dann wirklich in die Divisional Round gehen. Also da kann sich, glaube ich, jedes Team warm anziehen. Aber warten wir mal ab. Da bin ich sicherlich gespannt. Ich glaube, das ist auch, glaube ich, jetzt relativ viel gewesen zu dem allgemeinen Playoff-Picture und einmal zu den Seahawks allgemein, was das angeht. Ich weiß nicht, Henry, könntest du uns noch einen kleinen Ausblick geben auf das, was bei den Seahawks so ansteht in der Offseason? Ich weiß nicht, was da so für Stellschrauben sind, da Dinge gedreht werden muss. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht so ausführlich wie bei den Niners, beziehungsweise ausufern, sage ich mal, weil da steht und fällt ja alles mit der Quarterback-Frage. Man hat zahlreiche Free Agents, die man bezahlen muss. Vielleicht noch ganz kurz für unsere Hörer, was sind da so die Positionen oder möglicherweise Baustellen, sage ich mal, die man da im Fokus haben sollte bei euch?
Die erste Baustelle würde ich positionstechnisch auf Cornerback einordnen, einfach weil da so eine große Ungewissheit besteht, was man da macht. Shaquille Griffin wird Free Agent, Quentin Dunbar, für den man getradet hatte, wird Free Agent. Das ist einfach so ein bisschen eine Ungewissheit, die da ist auf der Position. Was aber positiv ist, dass DJ Reed nächstes Jahr, der dieses Jahr hervorragend spielt auf Cornerback, für 910.000 noch in den Büchern steht bei den Seahawks. Vielen Dank nochmal für den Pickup an die 49ers, wenn ich hier schon mal im Podcast bin.
Gerne, kein Thema. Genau,
und ansonsten ist es so, dass eigentlich eine Vertragsverlängerung für Jamal Adams ins Haus stehen müsste. Das wird sicherlich spannend sein, in welche Sphären es da gehaltstechnisch gehen wird. Und darüber hinaus ist es halt so, dass die Seahawks picktechnisch ziemlich klamm sind. Also man hat ja den First und auch den Second Round Pick, meine ich, den First und den Third Round Pick nächstes Jahr nicht mehr zur Verfügung nach dem Jamal Adams Trade. Von dem her muss man mal gucken, was da passiert, ob die Seahawks vielleicht noch einen überraschenden Trade machen, um vielleicht noch ein bisschen Draftkapital zu akquirieren, aber da können wir alle gespannt sein. Die Offseason der Seahawks ist in Sachen Ungewissheit wahrscheinlich nicht annähernd so ungewiss wie die der 49ers, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, da haben wir jetzt, glaube ich, schon auch immer mal wieder drüber gesprochen, überall immer mal wieder alle möglichen Themen angerissen und ich bin wirklich gespannt, was da auf uns zukommt. Ich denke, bei euch ist es auch relativ interessant. Ich meine, gut, es ist immer interessant, das eigene Team dabei zu beobachten, aber ich denke, bei den Niners ist es schon relativ außergewöhnlich, auch aufgrund der Quarterback-Situation, was da dann wirklich jetzt im gesamten Team passiert. Ganz kurz noch Adam Peters, seines Zeichens, glaube ich, Vice President of Player Personnel bei den Niners, also quasi der heimliche GM der 49ers, auch immer mal wieder Gerüchte gegeben, dass man ihn promote zum GM und dann John Lynch hochzieht, einen Spot im Front Office. Der ist eingeladen worden von den Carolina Panthers, die ja auch keinen GM mehr haben, also kann sein, dass er dann da möglicherweise bald die Vakanz übernimmt. Und da auch, ich glaube, im Scouting ist er sehr aktiv bei den Niners, ein wirklich wichtiger Mann wegfällt möglicherweise. Also das sind alles so Sachen, die man, abgesehen von den ganzen Entscheidungen, die man ohnehin treffen muss, was das Roster angeht, noch so beobachten sollte nebenbei bei den Niners. Und das sind halt auch so Sachen, die jetzt in näherer Zukunft, sage ich mal, anders als der Draft, der jetzt in 4 Monaten ungefähr erst ansteht, die so ein bisschen kurzfristiger sind. Das ist, glaube ich, so der Fahrplan, den man jetzt geben kann, was die 49ers angeht. Ich glaube, frühe Entscheidungen bezüglich jetzt irgendwie Garoppolo oder sowas können wir nicht erwarten. Da wird es immer mal wieder Phrasen geben, jetzt gerade auf der Pressekonferenz beziehungsweise auf dem Season-Ending-Call, wo auch die Spieler dann nochmal der Presse zur Verfügung standen, hat auch George Kittle nochmal sehr, sehr lange ein Plädoyer gehalten für seinen Quarterback. Und ja, das sind halt alles Sachen, die wird man jetzt immer mal wieder aufgewärmt zu lesen bekommen, wahrscheinlich die nächsten Monate über. Das ist dann viel Stückwerk und auch viel, ja, aufgewärmtes, sage ich mal, weil viel, viel Neues wird da jetzt, glaube ich, nicht durchsickern. Das ist natürlich für einen Fan oder auch für Beobachter nicht so ganz zufriedenstellend, aber nur damit ihr es schon mal gehört habt, also ich weiß nicht. Und ein Tipp, man sollte wirklich jetzt nicht alles für bare Münze nehmen, was man jetzt im Internet liest oder hört. Jetzt beginnt langsam ja natürlich auch wieder die Smokescreen-Season in der NFL. Ja, das ist alles immer dann relativ ja, mit Vorsicht zu behandeln, was man dann da zu lesen und zu hören bekommt. Deswegen muss man mal schauen, wie sich das alles entwickelt. Wir werden da dann an geeigneter Stelle selbstverständlich dann auch uns zu äußern. Ich glaube wirklich, dass wir alle möglichen Optionen, die da jetzt irgendwie anstehen, auch schon angesprochen haben und immer mal wieder ja, uns daran getastet haben. Und ich glaube, wir wissen, dass es eben am Ende mit der Quarterback-Entscheidung steht und fällt. Und ich glaube, da jetzt weiter zu spekulieren wäre, ja, nicht unbedingt Zeitverschwendung, aber ich glaube, das ist, rutscht dann noch zu sehr ins Spekulative ab. Deswegen kann ich leider, und ich bin da selber ja auch eigentlich so, leider allen nur zu raten, dass man da jetzt leider geduldig sein muss und hoffentlich noch jetzt einen Monat schönen Football genießen kann. Und da sind wir wirklich alle mal gespannt, wie das ausgeht dann letztendlich in den Playoffs. Ich weiß nicht, ich glaube, einen Monat ist es noch, dann ist der Super Bowl. Dann ist es dann auch wieder gewesen mit Football, ging jetzt echt schnell. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber diese Saison verging irgendwie nochmal schneller als irgendwie alle anderen Saisons. Ich, keine Ahnung, woran es lag, ob es daran lag, dass es das Einzige war, worauf man sich wirklich so hat freuen können, auch im Lockdown oder so. Ganz seltsame Saison, die da jetzt zu Ende geht, auch für uns. Und ja, ich weiß nicht, wenn ihr noch was habt, ich weiß nicht, Moritz, von deiner Seite irgendwie Niners thematisch noch irgendwas, was dir noch einfällt, oder haben wir das alles abgedeckt?
Nee, ich kann mich euch noch anschließen. Also ich habe jetzt nichts mehr. Ich denke jetzt, was bezüglich Free Agents kommt, da werden wir nochmal eine Sonderfolge drüber machen, eine extra Folge. Wenn dann halt ein bisschen mehr Informationen durchsickern, weil gerade jetzt, also wir können gerade noch gar nicht wirklich viel sagen dazu. Aber sonst habe ich jetzt eigentlich nichts mehr. Nee.
Für mich bleibt nur zu sagen, bringt Sherman nach Hause.
Ja, das hatte ich ja bei euch auch schon gesagt. Klar, als Seahawks-Fan ist es, glaube ich, wirklich ein großer Wunsch irgendwo. Und ich glaube, wenn man so eine Vereinslegende, also ich glaube, es gibt jetzt wenige Spieler, vielleicht mit DeForest Buckner in ein paar Jahren, dass man da sich vielleicht wünscht, dass der nochmal zurückkehrt. Ob der dann wirklich letztendlich auch nochmal sportlich eine Hilfe ist, hatte ich ja, glaube ich, bei euch auch schon nochmal in Frage gestellt. Ich könnte es mir natürlich trotzdem gut vorstellen, wenn das irgendwie capmäßig zu schaffen sein sollte, dass Sherman dann auch nochmal gerne zurückkehrt. Und das wäre natürlich auch nochmal eine coole Story für die Offseason. Und ja, aber wie gesagt, das ist alles noch ein bisschen hin, deswegen schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Von meiner Seite wäre es das gewesen. Ich kann mich dann auch nur noch einmal bei meinen Gästen bedanken. Moritz, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich würde sagen, nächste Saison starten wir dann ganz von vorne und beginnen mit dem Sieg und hören auch am besten mit einem auf.
Definitiv. Danke, dass ich wieder dabei sein durfte. Danke, dass generell die ganze Saison dabei sein durfte. Das war jetzt quasi die erste, die ich im Podcast-Team verbracht habe. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche, dass wir nächste Saison vielleicht ein bisschen erfolgreicher abschließen könnten.
Ich glaube, du warst schuld. Also das glaube ich, kann ich jetzt so sagen.
Ja, okay, ich glaube, ich gebe jetzt für mich auch. Danke, Felix. Ciao.
Nein, alles gut. Wir schauen mal. Das war eben eine Saison zum Vergessen für die Niners. Und ja, Henry, für euch geht es ja noch weiter und da geht es ja auch noch um einiges. Glaube ich, bleibt uns übrig, nur euch viel Erfolg da zu wünschen in den Playoffs. Daumen drücken würde, glaube ich, zu weit gehen an der Stelle. Aber auch an dich, wie gesagt, vielen Dank, dass du dabei warst, dass das immer so schön funktioniert mit den Crossover-Projekten, die wir da immer anstreben. Und ja, wie gesagt, vielen Dank und schön, dass du dabei warst. Und euch dann zähneknirschend auch noch viel Erfolg in den Playoffs.
Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Für die Einladung hat viel Spaß gemacht wieder. Und dann wünsche ich allen für den kommenden Monat beziehungsweise dann Anfang Februar eine coole Postseason. Ist eigentlich aus Fansicht die coolste Zeit der Saison, vor allem wenn sein eigenes Team dabei ist. Ich wünsche euch natürlich, dass ihr nächstes Jahr vielleicht auch zusammen mit den Seahawks dann wieder den Schritt in Richtung Postseason schafft und dann eine nicht allzu erfolgreiche Offseason hoffentlich.
Ja gut, darauf können wir uns vielleicht einigen. Nein, vielen Dank auch nochmal an der Stelle. Von uns war es das dann. German Seahawkers, glaube ich, findet ihr auf allen gängigen Plattformen, unter anderem @GermanSeahawkers, glaube ich, auf Twitter und auch den Podcast Ballhawks kann ich euch nur ans Herz legen. Auch aus neutraler Sicht, glaube ich, ist es immer mal interessant, da reinzuhören. Und bei uns, wie gesagt, das kennt ihr, @49ersEmpireGER, da gibt es alle Infos. Die neuesten Podcast-Folgen, was da jetzt in den nächsten Wochen kommt, können wir noch nicht genau sagen. Ich glaube, wir streuen mal eine Mailback-Folge rein oder sowas. Und ja, dann bleibt mir nur euch allen eine schöne Woche zu wünschen. Viel Spaß mit den Playoffs, auch ohne die Niners. Und stay faithful und bleibt am Ball und vor allem gesund. Danke fürs Zuhören und macht's gut. Ciao.
Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter @49ersEmpireGER.